Ich möchte vor dem Gebet einige Worte lesen aus 5. Mose, aus 5. Mose 4, von Vers 32 einige Verse und dann vielleicht noch aus Epheser. Hier heißt es: Denn forschet doch in den früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tage, wo Gott Menschen auf der Erde geschaffen hat, und forsche von einem Ende des Himmels bis zu dessen anderen Ende nach, ob je etwas so Großes sich zugetragen hat oder etwas derartiges gehört worden ist, ob je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer heraus hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben geblieben bist. Diese Worte hat Moses, dieser Gottesmann, geredet und hat dem Volke Gottes vor Augen geführt, in welch wunderbare Weise Gott zu ihnen geredet hat und hat ihnen gesagt: Forschet doch nach, in welcher Zeit Gott in solche Weise geredet hat. Wie gerad in unseren Tagen, so konnte er es wohl sagen. Und nicht nur zu ihnen geredet, sondern auf wunderbare Weise sich ihnen kundgetan hat und mit ihnen gegangen ist. Und sie durften die Stimme Gottes hören. Und sie durften das Feuer sehen und alles das, was sich ihnen, wie er sich ihnen kundgetan hat, und doch am Leben geblieben sind. Als ich diese Verse las, dachte ich an unsere Tage zurück. Und auch wir haben ein großes Vorrecht und könnten die gleichen Worte ausrufen und fragen: In welchen Tagen hat Gott so geredet und so mächtig sich geoffenbart und seine Geheimnisse so geoffenbart und so viele Heilungen und Wunder geschehen lassen, wie gerade in unseren Tagen? In unseren Tagen, in denen wir leben. Und doch müssen wir feststellen, dass so viel Unglaube vorhanden ist. Und wir sehen, es war wohl zu allen Zeiten so gewesen. Dann vielleicht noch Vers 36. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein gewaltiges Feuer sehen lassen. Und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Weil er also deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt und in eigener Person mit seiner großen Kraft dich aus Ägypten herausgeführt hat, um Völker, die dir an Größe und Macht überlegen waren, vor dir zu vertreiben und um dich herzubringen, damit er dir ihr Land als Eigentum gebe, wie es am heutigen Tage der Fall ist. Ja, all diese herrlichen Taten und all das Wunderbare hat Gott an seinem Volke getan. Und ich glaube, wir könnten eine Schriftstelle nach der anderen aufschlagen und wir könnten nur die Großtaten Gottes, die er an seinem Volke getan hat, immer wieder nur bewundern und bestaunen. Denn wir sehen, er hat sie nicht geändert. Er ist treu geblieben bis ans Ende und bis in unsere Tage. Ich möchte vielleicht nur noch kurz aus dem Epheser lesen, hier aus dem 4. Kapitel. Hier heißt es: So ermahne ich euch denn, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist oder waltet über allen und durch alle und in allen. Jeden Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maße verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Dass er aber hinaufgefahren ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrigen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her gewogen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir die Wahrheit üben, in Liebe, in allen Stücken, in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die das Maß, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Bis hierhin dieses teure und heilige Gotteswort. Nun haben wir die Ermahnungen des Herrn gehört oder die Ermahnungen des Apostel Paulus, die er seinem Volke zugerufen hat. Und ich denke, nach all dem, was Gott getan hat, können wir nicht anders, wie uns diese mahnenden Worte zu Herzen zu nehmen und sie beherzigen und so wandeln, wie Gott es uns gesagt hat in seinem Worte. Möge er uns auch heute Abend segnen, möge er mit uns sein und uns das schenken, was uns not tut. Wir haben auch einige Fürbitten heute hier. Wir wollen alles dem Herrn hinlegen und ihm bitten, dass er helfen möchte. Er ist ja imstande, alles zu tun, wenn auch alles entfernt liegt. Aber bei Gott ist es keine Entfernung, sondern er kann hier wirken und da wirken. Er erfüllt ja den ganzen Erdkreis und er ist überall und besonders dort, wo sein Volk sich versammelt, in seinem wunderbaren und teuren Jesusnamen. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Abendstunde. Wir danken dir, o Herr, dass wir heute Abend unsere Blicke wieder zu dir emporrichten dürfen. Und wir, Herr, wir durften lesen, wie du dich deinem Volke hast kundgetan im alten Bund, wie du dich kundgetan hast im neuen Bund, wie du geredet hast durch einen Apostel Paulus. Und du hast, Herr, dir Boten erwählt, so haben wir es gelesen, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Du bist noch am Werke. Wir glauben dir von ganzem Herzen, dass du auch heute Abend das ausrichten wirst, Herr, was du dir vorgenommen hast. Herr, wir schauen auf zu dir, denn wenn wir auf uns schauen, Herr, was sind wir? Aber Herr, wir blicken auf zu dir und wissen, Herr, du vermagst uns das zu geben, was wir benötigen. Wir brauchen dich mehr und mehr in dieser Zeit, in diesen Stunden, oh Herr. Wir bringen dir auch all diejenigen, Herr, die sich dafür bitte empfohlen haben und bitten dich aus der Tiefe unserer Herzen. Herr, du wollest sie berühren, du wollest eingreifen, du wollest helfen, oh Herr. Wir können nicht helfen, wir sind nur Menschen, aber wir haben in deinen Worten gelesen, du hast immer deinem Volke geholfen, Herr. Und du warst immer mit denen, Herr, die auf dich trauten. Und so trauen wir auf dich auch heute Abend und wissen, du wirst uns segnen und mit uns dein gesamtes Volk, Herr, an allen Orten, überall, Herr, wo sie zerstreut sein mögen. Aber Herr, du wollest sie alle trösten aus dem Reichtum deiner Gnade. Du wirst auch uns trösten, Herr, und uns das geben, Herr, was wir benötigen. Wir bitten alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten und Gott die Ehre zu geben. Wir haben vom Glauben gesungen, und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mitten in allem Scheinbaren unterliegen, sind wir im tiefsten Herzen davon überzeugt, dass Gott gesiegt hat und dass der Sieg seinem Volke gehört. Alles andere wird Gott schon so tun, wie es recht ist. Ich habe Grüße abzugeben aus Zürich und von einigen, die besonders mit uns verbunden sind, die täglich für die Sache Gottes beten. Auch das gibt es. Und dafür sind wir dankbar. Wir wissen, wer betet, trägt das Werk Gottes auf dem Herzen. Mir ist es am Sonntag nicht gut ergangen. Ich hätte fast aufhören müssen zu predigen. Mein Herz versagte und mir wurde sehr, sehr schlecht, so dass ich nur noch sprechen konnte, ohne zu predigen. Es scheint den Punkt zu erreichen, dass alles wohl doch ein Maß erreicht und annimmt, dass es irdisch, menschlich nicht mehr ertragbar ist. Aber wir tun's wie Abraham, dass wir Gott vertrauen. Auch da, wo wir nichts sehen, und dennoch geht es uns zu Herzen. Es kann keinem, der Gott liebt, gleichgültig sein, was vor sich geht. Es kann keinem gleichgültig sein, wenn teure Geschwister, die wir lieben und die wir schätzen, wenn sie Wege gehen oder etwas tun, was Schmerz hervorruft, ganz gleich, wer es ist. Wer Gott liebt, liebt alle, die aus Gott geboren sind. Das ist Gottes Wort. Und wer sich nicht am Worte Gottes messen lassen will, der hat sich noch nicht unter die Hand Gottes gebeugt und gefügt. Es gibt gewisse Passagen in der Heiligen Schrift, die ein guter Maßstab sind, den man nicht biegen kann, der unbiegsam ist und doch ganz klar leserlich, so dass wir erkennen an uns selber und auch an anderen, was besser und richtiger getan werden könnte. Ihr wisst, im Alten Testament war es so, wenn Menschen etwas taten, was nicht recht war vor Gott, dann wurden sie gesteinigt oder das Gericht kam über sie, weil die Gnade noch nicht da war. Die Heilige Schrift sagt, das Gesetz kam durch Mose, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Und so unterscheiden wir zwischen dem Alten und dem Neuen Testament insofern, dass für alle Gnade ist, solange die Gnadenzeit noch währt. Und ich bin am Sonntag zu einem Entschluss gekommen, der vielleicht das Ziel treffen könnte. Ich dachte bei mir selber, dass alles, was wir mit einem anderen tun, das könnte auf uns zurückfallen. Das könnte an uns geschehen. Und deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein mit dem, was wir sagen, besonders mit dem Urteil, das wir abgeben. Natürlich schmerzt es mich ja mehr als jeden anderen in jeder Hinsicht. Ich brauche nur meine Augen zu öffnen, ob das morgens, mittags oder abends, Montag, Dienstag, Mittwoch oder Samstag oder Sonntag, wann immer es sein mag. Ich brauche nur meine Augen zu öffnen und empfinde in meinem Herzen tiefes Leid und großen Schmerz. Dass ich diesen Zustand nicht mehr lange ertragen werde, darüber täusche ich mich und andere nicht hinweg. Ich sage das nicht, um irgendjemanden jetzt in einer Weise zu stimmen, um Mitleid zu erwecken. Mitleid brauche ich von keinem. Was ich bezwecken möchte, ist, dass wir die Sache Gottes gemeinsam vor den Gnadenthron bringen, aber so von Herzen bringen, dass er uns erhören kann. Ich sprach ja am Sonntag über das Wort aus Lukas 1 in Zürich und es scheint mir ein Wort zu sein, das am Ende der Gnadenzeit auch zutreffen könnte, wie damals am Anfang. Wir haben ja im Einleitungswort schon zwei wunderbare Stellen gehört. Die eine aus 5. Mose 4, dass Gott sich seinem Volk geoffenbart hat, geredet, gewirkt, herausgeführt, gesegnet, versorgt mit Speise und Trank, wie kein Volk auf Erde. Es gab nur ein Volk Gottes. Und Gott hat andere Völker preisgegeben, um dieses eine Volk zu segnen, zu erhalten, zu führen und zu leiten. Und er sagt hier, weil er also deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt und in eigener Person mit seiner großen Kraft dich aus Ägypten herausgeführt hat, um Völker, die dir an Größe und Macht überlegen waren, vor dir her zu vertreiben. und um dich herzubringen, damit er dir ihr Land als Eigentum gebe, wie es am heutigen Tage der Fall ist. Gott hat durch Abraham, Isaak und Jakob aus Gnaden, aus Erwählung heraus einen Heilsplan mit seinem Volke gehabt und hat ihn zur Ausführung gebracht. Hier steht das Wort erwählt. Und Gott ist in eigener Person mitgezogen. Im Epheserbrief haben wir das Wort vom Ermahnen gehört. Paulus war ein Gefangener des Herrn und ihm lag alles daran, die Gemeinde Christo als eine reine Jungfrau darzustellen, ohne Flecken und ohne Runzel. Und er hat deshalb die ermahnenden Briefe geschrieben. Er hatte ein väterliches Herz, ein Hirtenherz. Es ging ihm um die Herde Gottes, über die ihn der Heilige Geist als Aufseher gestellt hat. Wir sollen sogar mit Demut, heißt es hier, die an euch ergangen ist, in aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen. Wenn wir einander ertragen sollen in Liebe, dann muss es schon ein bisschen schwer sein, denn sonst würde die Ermahnung gar nicht geschrieben stehen. Einem anderen die Meinung sagen kann jeder, besser wissen kann auch jeder, aber jeder kann noch lange nicht jeden so nehmen, wie er ist. Jeder möchte jeden umfunktionieren, umformen, umgestalten. Und was dann? Was habt ihr dann aus mir gemacht, wenn ich so werden soll, wie ihr es haben möchtet? Das gilt überhaupt nicht vor Gott. Gott will jeden so gestalten, wie er ihn haben möchte. Es wäre doch traurig, wenn nun einer so werden sollte, wie der andere ist. Was gäbe das denn? Dann würde sich keiner mehr so geben, wie er ist. Dann wäre alles unnatürlich, alles eine Maskerade, ein Schauspiel mitten im Hause Gottes. Und das bewahre und verhüte Gott. Nein, jeder soll das sein, was Gott aus ihm gemacht hat. Und selbst die irdischen Fähigkeiten oder Talente oder was immer ein Mensch ist, nehmen wir doch mal einander so an, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Und ertragen wir einander in Liebe und verlieren wir kein Wort mehr, dass der eine so ist und der andere so. Seid doch froh, dass das so ist. Wie eintönig wäre es auf Erden, wenn alle Blumen die gleiche Farbe hätten und alle Berge jeder genauso aussehen würde wie der andere und jedes Gesicht so eintönig wie all die Stühle, auf denen nun doch einige sitzen. Was wäre das denn, wenn wir alle so eintönig wären? Was wäre das? Eine ganz schlechte Sache. Nein, unser Gott ist ein so allwissender und treuer Gott, der alles bedacht hat für den ganzen menschlichen Bereich und natürlich auch für das Reich Gottes. Hier wird uns mit allem Nachdruck gesagt, dass wir einander in Demut und Sanftmut mit Geduld sollen wir einander in Liebe ertragen. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Das alles gehört zusammen. Wenn mir jemand nicht passt, dann mache ich eine Bemerkung. Die Bemerkung zieht einen Hader nach sich, der einen Streit Und dann kommen Zerwürfnisse. Und dann kommt alles Mögliche. Nur nicht die Liebe und der Friede. Und gerade diese beiden Dinge sollen offenbar werden. Und darin sollen wir bemüht sein, die Einheit des Geistes festzuhalten. Ihr Lieben, selbst die Apostel waren unterschiedlich, einer vom anderen. Aber es waren alles Männer Gottes. Keiner wollte den anderen umfunktionieren. Jeder hat jeden akzeptiert und respektiert, so wie er war. Wir müssen das einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir jeden Gott überlassen in seinen Entscheidungen, in seinen Planungen, mit all seinem Dasein. Und dann ist alles in Ordnung. Es ist doch jeder schlussendlich für sich, vor Gott verantwortlich. Und jeder tue das, was er meint, dass es richtig sei vor dem Herrn. Hier in Lukas Kapitel 1, das ist eigentlich ein sehr herrliches Wort. Ihr wisst ja, die vier Evangelisten waren auch alle verschieden voneinander. Und wenn ihr es mir heute Abend abnehmt, sie haben alle verschieden geschrieben. Und dennoch haben sie eine und dieselbe Sache beleuchtet und in den Mittelpunkt gestellt. Was hat Matthäus getan? Er beginnt mit einem langen Geschlechtsregister und holt aus, um den irdischen Stammbaum nachzuweisen, die Geschlechtslinie durch das Register. Und dann kommt er mit einmal 14 Geschlechter und nochmal 14 Geschlechter und nochmal 14 und dann hat er sie alle aufgezählt. Nicht? Und bei Markus, der sagt hier, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie es bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht und dann auch bei dem Propheten Malachi. So hat er eingeführt. Lukas macht es ganz anders. Und ich bin froh, dass Gott diese Männer so geleitet hat. Stellt euch mal vor, wir würden in jedem Evangelium denselben Satz lesen, dieselbe Geschichte lesen, die gleiche Beschreibung finden, dann hätte ein Evangelium doch voll und ganz genügt. Dann hätten wir vier gar nicht nötig gehabt. Nein, Gott in seiner Weisheit hat alles wunderbar getan. Aber bemerkt, wie menschlich sich das anhört, womit hier eingeleitet wird. Ich lese. Weil bekanntlich schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben, abzufassen, wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeichnen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Ja, man würde fast sagen, hier spricht ein Reporter. Stimmt's? Wenn man jetzt rein irdisch denkt, viele haben bekanntlich unternommen, über alles zu schreiben, was geschehen ist, aber nun habe auch ich mich entschlossen, lieber Theophilus, dir auch zu schreiben. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, wer hat ihm diesen Entschluss ins Herz gegeben? Viele haben geschrieben, aber hier lag ein göttlicher Entschluss, eine göttliche Entscheidung vor, sonst hätten wir es nicht in dieser Bibel drin. Wir glauben, dass Gott über seinem Worte wacht. Gott hatte seinen Plan mit all diesen Männern, aber das Schöne an ihnen ist, sie blieben Menschen mit beiden Füßen auf dieser Erde. Sie waren keine Phantasten oder Spinner, sondern haben das so wahrhaftig geschrieben, wie es war. Und es sagt noch, ich werde es in richtiger Reihenfolge aufzeichnen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Text. Keiner, weder Matthäus noch Markus noch Johannes, haben die Begebenheit, die wir jetzt lesen werden, beschrieben. Keiner von ihnen hat diese Stelle mit dem Propheten Elia hier in Kapitel 1 im 17. Vers so hervorgehoben wie Lukas. Keiner hat uns so berichtet wie Lukas. Lasst mich lesen. Wir überspringen die Verse danach und beginnen mit Vers 8. Da begab es sich einst, als er nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten hatte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen, während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Rauchopfers dem Gebet oblag. Wenn wir nur hier für einen Moment stehen bleiben. Zunächst sieht es alles aus, als sei das eine Tradition. Das Los wird geworfen, welcher Priester jetzt derjenige sein soll, der nun das Rauchopfer darbringt. Das sieht so ein bisschen menschlich aus. Aber hat Gott nicht dafür gesorgt, dass das Los den Richtigen trifft? Hat nicht schon David sagen können, mir ist das Los aufs Lieblichste gefallen? Mir ist ein großes Erbteil zuteil geworden? Irdisch? Ja, du liebe Zeit, würden wir sagen, na, was soll daraus werden? Macht euch doch keine Sorgen. Gott steht doch über all dem, was wir irdisch tun und wird trotzdem seinen Ratschluss verwirklichen und seinen Willen geschehen zu lassen. Es heißt, nach dem Brauch der Priesterschaft, durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen. Das Schöne ist, dieses war das einzige Opfer, an dem die Gemeinde Israel in der Zeit, wo dieser Mann in die Gegenwart Gottes ging, auf ihrem Angesicht eine Gebetsstunde hielten. Und während dieser Mann das Opfer darbrachte und der Rauch symbolisch nach oben stieg, so stiegen die Gebete der Heiligen zu Gott und zu seinem Throne empor. Und wir können es noch in der Offenbarung im 8. Kapitel nach Öffnung des 7. Siegels nachlesen, dass das Räuchwerk der Heiligen, nämlich die Gebete der Heiligen, zum Throne Gottes aufgestiegen sind. Zu dieser Stunde, als dieser Mann durch das Los getroffen in den Tempel Gottes ging, geschah es, dass während das Rauchopfer dargebracht wurde, hat die Stunde des Gebetes stattgefunden. Und so wie der Rauch emporstieg, so stiegen auch die Gebete der Heiligen empor. Wer wundert sich dann, dass Gott antwortete? In Vers 11 steht, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Dieser Zacharias wusste genau, wo er stand. Er wusste genau, was er gesagt hatte. Er konnte es später wiederholen. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden. Und deine Frau Elisabeth wird dir Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen, und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt sein. Jetzt hört zu. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Ist das nicht wunderbar? Wie dankbar können wir sein, dass dieser Lukas plötzlich ins Herz bekam, zu schreiben. So viele hatten schon so viel geschrieben. Plötzlich muss er schreiben. Und ich sage noch einmal, lest Matthäus, lest Markus, lest Johannes. Diese Geschichte ist nirgendwo aufgezeichnet, nur hier. Und gibt uns sogar Aufschluss, dass der erste Teil aus dem Propheten Malachi hier Erwähnung findet, nämlich er wird die Herzen der Väter den Kindern wieder zuwenden. Und da ist dann Schluss. Und die Herzen der Kinder den Vätern, das ist ausgelassen, weil es nicht auf die Zeit Bezug genommen hat. Ihr Lieben, mir kann niemand etwas anderes sagen als das, was wir schon glauben, dass Gott die heiligen Männer inspiriert hat. Und sie gaben sich nicht als Götter, obwohl sie Götter waren. So sagt es ja die Heilige Schrift. Sie waren Götter und Söhne des Höchsten allesamt, Bezug nehmend auf die Propheten. Jetzt hier die Apostel oder Jünger des Herrn. Vielleicht noch nicht mal eine außergewöhnliche Berufung und dennoch einen Platz angewiesen bekommen im Reiche Gottes, niederzuschreiben, was damals tatsächlich geschah. Ich bin Gott dafür dankbar. In all diesen Evangelien haben wir eine Mannigfaltigkeit. Und wenn wir alles aufeinander abstimmen und zusammenfügen, dann haben wir eine Gesamtübersicht. Was hier sehr wichtig ist: beim ersten Kommen des Herrn kam der Engel zu Maria, er kam zu Gabriel, Übernatürliches geschah auf Erden, und zur selben Zeit, als das Kommen des Herrn ungefähr da war, trat auch Johannes auf. Und ihr wisst ja, Zacharias konnte nicht gut glauben, dass die Verheißung erfüllt werden wird, obwohl er dabei war und sagen konnte, der Engel stand rechts neben dem Altar, hat das und das gesagt, und trotzdem hat er Mühe gehabt zu glauben. Es heißt hier weiter, Das sagte Zacharias zu dem Engel: Wie soll ich das für möglich halten? Wie soll ich das für möglich halten? Ich selbst bin ja ein alter Mann und meine Frau ist auch schon hoch betagt. Da antwortete ihm der Engel: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Angesicht steht, und bin gesandt, um zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen. Doch nun vernimm, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tage, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden. Das ist es. Der Herr ließ durch diesen Engel Gabriel die Botschaft überbringen, aber der Mann Gottes hat in dem Moment nicht alles fassen können und sagte nur: Wie soll das möglich sein? Wir denken an Abraham, ein alter Mann, hochbetagt, und der Herr gab ihm die Verheißung. Gott tut immer Dinge in einer solchen Weise, wodurch sein Name verherrlicht wird. Abraham hätte einen Sohn haben können, als er jung war. Wo wäre dann das Wunder gewesen? Wo die Verheißung? Wo die Verherrlichung Gottes? Genauso gut war es hier mit Zacharias. Hätte Gott nicht dafür sorgen können, dass unter allen Kindern auch dort eines geboren wird? Gott weiß genau, was er zu tun hat, in welcher Stunde, auf welche Art, durch wen. Er hat alles schon geplant. Niemand kann zu ihm kommen und sagen: Herr, tu du jetzt dies oder tu du das. Nein, wir werden alle ein Teil des großen Planes Gottes in dieser Zeit, wie jene Männer. Meint ihr, ein Lukas war sich in seinen Tagen dessen bewusst, was er da tut? Er schreibt: Lieber Theophilus, ich werde dir alles hier benachrichtigen, damit du genau die Reihenfolge weißt, wie sich alles zugetragen hat. Der Theophilus ist doch schon lange nicht mehr da. Aber seit der Zeit haben Tausende, Hunderttausende und Millionen gelesen, haben sich darüber gefreut, dass Gott damals Männer hatte, die schreiben, die reden, die Augenzeugen waren und das berichtet haben, was Gott getan hat. Und bis auf den heutigen Tag können wir es lesen. Ich komme zum Schluss, zum Ausgang noch wieder zurück. Er sagt rein menschlich: Wie ja bekannt, haben viele es unternommen, einen Bericht zu schreiben über all die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben. Er hätte sagen können: Wenn du dich irgendwie informieren willst, es ist schon so viel da. Hier kannst du irgendwo lesen. Der Geist Gottes in ihm hat ihn geleitet, zu schreiben, darzulegen, an einen einzelnen Mann gerichtet und seitdem an die Gemeinde des lebendigen Gottes zu allen Zeiten, unter allen Völkern, Sprachen und Nationen. Es heißt hier: Habe auch ich mich entschlossen. Das ist doch wirklich, ich betone es noch einmal, wie wir es als Menschen sagen würden. Ich würde sagen: Ich habe mich entschlossen, einen Rundbrief zu schreiben, habe mich entschlossen, dies oder das zu tun. Das ist eine Sache. Aber Gott war in diesem Entschluss. Gott hat ihm diesen Entschluss ins Herz gegeben. Und das ist doch das Wichtige und Ausschlaggebende. Und dann, um alles von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin um es dir mitzuteilen, hochedler Theophilus. Ich möchte heute sagen, das edelste Volk auf Erden ist das Volk Gottes. Wir sind in einen königlichen Stand versetzt worden. Er hat uns mit seinem teuren und heiligen Blute erkauft, und so heißt es in der Einleitung, in der Offenbarung Jesu Christi, dass er uns Gott erkauft hat und zu Königen und Priestern gemacht. Und hier wird dieser Mann als ein Hochedler angesprochen. Heute sind es alle diejenigen, die sich das Reden Gottes zu Herzen nehmen, die glauben können und die jedes Wort Gottes wirklich als wahr ansehen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Wir sind Gott, dem Herrn, dankbar, der dafür gesorgt hat, dass wir sein teures und heiliges Wort haben, Zeugen Gottes im Alten und im Neuen Testament haben geredet und geschrieben, gedrungen, inspiriert und geleitet durch den Heiligen Geist. Und alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Ermahnung und zur Auferbauung in Jesus Christus, unserem Herrn. Damals hat Zacharias geopfert und die Gemeinde war im Gebet. Und Gott hat geantwortet. Ihr Lieben, das wurde mir sehr groß. Das ist der Anfang des neuen Bundes, der Übergang zum neuen Bund. Das erste ist noch alter Bund, wenn es heißt, nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten. Das war noch schön altes Testament, schön altes Testament. Der Dienst im Tempel, Gott und so weiter. Aber dann, sogar Brauch steht hier, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft, ja, nach dem Brauch der Priesterschaft, merkt ihr, dass Gott in allem, nach der Sitte, nach dem Brauch, nach allem, hat Gott mitten in all seinen Plan ausgeführt. Wie groß ist unser Gott? Und hat unser Herr nicht alle Schriftgelehrten und Pharisäer gescholten? Hat er ihnen nicht gesagt, wer sie sind? Und trotzdem hat er mitten in allem Menschlichen das Göttliche getan und hat seinem Namen dadurch Ehre bereitet und das Wort seiner Verheißung erfüllt und wahrgemacht. Mitten in allem hat Gott gehandelt und Heilsgeschichte gemacht. Da wird ein Opfer dargebracht. Nach dem Alten Testament, der Rauch steigt empor, die Menschen beten. Aber Gott antwortet. Gott macht einen neuen Anfang da, wo Menschen in seinem Namen versammelt sind und das tun, was sie noch wissen vor dem Angesicht Gottes, und den Rest überlassen sie ihm, und den wird er auch tun. Genauso ist es in unseren Tagen. Als ich natürlich las, dass der Engel hier sagte, er sei in der Gegenwart Gottes oder komme vor oder stehe vor Gottes Angesicht, da kann man nicht übersehen und nicht übergehen, dass der Engel, der tatsächlich zu Bruder Branham kam, ungefähr die gleichen Worte sagt: Ich bin oder komme aus der Gegenwart Gottes, um dir die Mitteilung zu machen. Wir könnten hier Parallelen nehmen, aber Gott möge uns den Rest verklären, uns dankbar machen. Mir liegt es einfach auf dem Herzen, dass wir die Sache Gottes dem Herrn so hinlegen, wirklich ganz hinlegen und sagen, mein Gott, habe du deinen Weg und tue, was dir gefällt. Wir mögen, so wie es fast Gewohnheit ist, hier zusammenkommen. Aber ich sage euch, wir kommen nicht aus Gewohnheit zusammen. Wir kommen hierher, um Gott zu begegnen. Und eines Tages ist es soweit. Und Gott wird antworten, wie er damals geantwortet hat. Und vielleicht mögen wir da sitzen und bei uns selber denken, na ja, unsere Brüder haben ja auch noch Menschliches an sich. Und das stimmt hundertprozentig. Das hatte der Lukas und das hatte der Zacharias. Aber dann ist mitten in das Menschliche, das Göttliche hineingekommen. Und dadurch ist Gott geehrt und verherrlicht worden. So mag es auch jetzt aussehen und vielleicht auch sein und werden. In jedem Fall vertrauen wir ganz und gar dem Herrn und wissen, er wird es wohl machen. Gelobt sei sein Name. Amen.
Für dein teures und heiliges Wort, welches unseres Fußes Leuchte ist. Herr, wir danken dir, dass wir zusammenkommen noch dürfen und dass du noch zu uns redest, o Herr, dass du noch, Herr, dein Wort an uns ergehen lässt und dass wir uns ausrichten lassen können nach deinem Worte, Herr. Wir beten dich an, Herr, in unserer Mitte, Herr. Wir preisen deinen herrlichen Namen und geben dir allein die Ehre, o Herr, und den Lobpreis und den Dank, Herr. Du wirst zu deinem Rechte kommen mit deinem Volke, Herr, wie du es immer tatest, Herr, wie du immer zu deinem Rechte gekommen bist, Herr. So wirst du auch in unseren Tagen zu deinem Rechte kommen. Herr, dein Volk hat nicht abgelassen, deinen Namen zu preisen, während der Priester hineingegangen ist. Und dann bist du erschienen, Herr. Wer von ihnen hatte es bedacht, Herr, dass du deinen heiligen Engel senden wirst, Herr? Und du hast ihn gesandt, Halleluja. O Herr, preis sei deinem Namen. Herr, du hast auch heute Abend in mächtiger Weise geredet durch dein teures und heiliges Wort, Herr. Es wird uns immer größer und immer herrlicher, Herr. Preis sei deinem wunderbaren und teuren Jesus-Namen. Halleluja. Amen.